Wir sind ja auch ein Lese-Podcast. Hast du das Plädoyer vom Cicero gelesen?
Nein.
Gegen Sextus Roccius.
Nein, das ist mir
mutmaßlich
zu hoch.
Nein. Erstens hat er das Talent, Zeug unglaublich anschaulich zu präsentieren, der Cicero. Und es ist spannender als jeder Krimi. Also wenn du 18 Morden geil findest, dann musst du das Plädoyer vom Cicero lesen.
Ja, schauen wir.
Du lernst mehr als bei jedem Fachanwalt. So etwas müssen wir beim Fachanwalt behandeln. Von den Besten lernen.
Gut, ja.
Du hast mich nicht wissen bestimmt.
Nein. Wir gehen noch im Abschluss vom Fachanwalt. Das ist eine andere traurige Geschichte.
Wieso meinst du?
Ja, der hat sich jetzt extrem verzögert.
Wegen dem Corona-Zeug.
Corona-Zeugs und nicht wirklich grosse Bereitschaft gewesen, das auch online durchzuführen. Und darum haben wir jetzt über ein Jahr Verzögerung mit dem Abschluss.
Jetzt ist ja, glaube ich, Bewerbung ist schon wieder Frist abgelaufen für den nächsten Fachanwalt.
Naja, und du hast behauptet, du wüsstest nichts.
Ich habe das erste Frage, wo die Frist abgelaufen ist.
Ja, aber es hat sehr gute Leute, die sich beworben haben.
Ja, habe ich auch gehört. Ja. Also, heute reden wir über den Abschnitt 4. Es geht um Protokolle im Strafverfahren.
Das ist,
wäre eigentlich auch abendfüllend.
Man kann ja schon fast sagen, Protokollführung ist der heilige Gral vom Strafprozess.
Also überall schafft man mit der möglichst neuesten, besten Technik. Und protokollieren tun wir noch so wie im frühen 19. Jahrhundert.
Genau, weil wir haben schon x-mal kritisiert, nach wie vor, jetzt gerade halt wir Zürcher, einen Aktenprozess. Die Richter schauen sich nur die Akten an, schauen sich nur die Einvernahmen an, hören in der Regel keinen einzigen Zeugen, keine einzige Auskunftsperson nochmal an. Somit entscheiden sie aufgrund von diesen Einvernahmeprotokollen, suchen teils penibel nach Widersprüchen, um Glaubhaftigkeit, Aussagequalität können beurteilen. Und darum ist es für die Strafverteidigung enorm wichtig, Einfluss im Vorverfahren auf Protokollierung. Und man kann sagen, also die Sau erleidet man eigentlich bei der Protokollierung, bei der Überwachung von der Protokollierung, bei der Einflussnahme auf Protokollierung.
Vielleicht für Leute, die noch nie in einer Einvernahme sind, also da werden Fragen gestellt, zum Teil dann nicht mal wörtlich protokolliert. Es ist ja dann sowieso eine schriftdeutsche Sprache, die man festhaltet und eine Mundart-Einvernahme oder sogar in einer Fremdsprache. Dann stellt man Fragen, es gibt irgendwelche Antworten und der Polizist tut dann das in seinen Worten im Protokoll festhalten. Was ja eigentlich per se ist, die Transformation vom Gesagten ins Wörtliche schon per se schwierig. Und wenn du noch eine Fremdsprache hast, wird es noch ungleich schwieriger. Und das verstehst du nicht und das verstehe ich nicht, warum da nicht einfach zur Sicherheit das Tonband mitläuft, wo man dann die ganz entscheidenden Stellen vielleicht nochmal nachhören könnte, wenn es dann sich als nötig erweisen würde.
Im Rahmen der anstehenden Stepio-Revision sollte alles besser werden. Wir können jetzt gerade noch kurz auf das eingehen. Artikel 76, allgemeine Bestimmungen. Ja, willst du da etwas dazu sagen?
Im 76.2 hält man fest, dass nach der Einvernahme die Richtigkeit des Protokolls lässt man sich bestätigen. Das heisst, die Person, die befragt worden ist, die Person, die gefragt hat, sowie der Dolmetscher, dann auf jeder Seite das Kürzel machen und damit sagen, das Protokoll das wiedergibt, was jetzt gerade gesagt worden ist. Das ist natürlich eine schiere Sicherheit und Richtigkeit, weil erstens weißt du 3 Stunden später nicht mehr, was du am Anfang von einer Einvernahme auf der Frage 17 gesagt hast. Zweitens kann es zu Nuancenverschiebungen gehen, wo ja die Personen an sich nicht beurteilen können. Und drittens ist es noch schwierig abzuschätzen, was dann hinten raus nach einem langen Prozess entscheidend ist. Und wir kommen dann noch im Detail, was in einem Protokoll muss festgehalten werden muss. Aber das ist jetzt am Anfang von einer Strafuntersuchung nicht ganz so klar, was dann am Schluss von Bedeutung kann sein kann und was nicht.
Absolut. Kennst du das sicher auch von anderen Kantonen, wenn wir einmal dort im Vorverfahren sind, verlangt die Verfahrensleitung teilweise, dass wir das Protokoll auch unterschreiben. Hast du das auch?
Das habe ich natürlich auch schon erlebt.
Ja, als gesetzliche Grundlage gibt es nicht. Das sagen die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in der Regel auch. Ich mache einfach immerhin dann handschriftlich vermerkt, dass ich meine Anwesenheit bestätige. Und dass es dann irgendwie am Schluss heisst, ich habe die Richtigkeit vom Protokoll bestätigt.
Ja, ja, aber wenn du dort drin sitzt, tust du das implizit sagen, das, was jetzt da geschrieben ist im Protokoll, ist so irgendwie auch gefallen.
Ja, aber also den Spielraum möchtest du ja noch behalten, dass man kann sagen, es sei etwas aus dem Kontext gerissen, protokolliert worden oder verkürzt wiedergegeben worden etc. Wie ist es denn, wenn nicht deine Klientin oder dein Klient befragt wird, sondern eine Auskunftsperson, ein Zeuge, liest du die Protokolle auch mit, nochmal durch am Schluss, oder verlässt du dann das Einvernahmezimmer?
Also ich bin einer, der eigentlich immer verlangt, dass der, der das Protokoll führt, gerade vorliest, was er festhaltet. Da gibt es ja auch ganz fortschrittliche Staatsanwälte, die einem gerade mit dem Monitor mitlesen. Es gibt ja gar keinen Grund, das ist ja nicht das Geheimnis, was sie anschreiben. Falls das nicht machen, tue ich einmal akribisch mitschreiben, habe dann halt einen riesen Stress, muss auch dauernd unterbrechen, dass ich nachkomme und tue zum Schluss penibel gegenlesen. Ja.
Mhm. Das ist sicher das richtige Vorgehen, verlangt ein bisschen Ausdauer.
Ja, es ist oberanstrengend.
Aber
ja.
Ich finde auch, also, warum soll ich es nicht gerade diktieren und vorlesen, wie man es dann aufschreibt, dann kann man laufend intervenieren.
Die Protokollierung hat ja sehr viel auch mit der Sprache und der Tippkompetenz der verfahrensführenden Person zu tun. Mhm. Und wir haben ja auch schon erlebt, dass jemand im Zehnfingersystem dann einmal das Zeug mühsam reintippt und dass der natürlich dann den Hang hat, sich möglichst kurz zu halten, ist auch klar. Mhm. Und ein Polizist hat eine ganz andere Perspektive oder ein Staatsanwalt auf den Fall als die Verteidigung. Und dann muss man ja gerade zeitnah, wenn die Äußerungen fallen, schauen, dass dann das auch im Protokoll wiedergegeben wird.
Und in der Regel passiert das nicht ohne Absicht, sondern Weglassung, sondern eben, das ist einfach eine Perspektive und das kann passieren, das muss man nicht...
Ja, was für einen Polizist nicht wesentlich erscheint, kann ja für die Verteidigung hoch wesentlich erscheinen. Genau. Ja.
Also es ist Artikel 76 sind die allgemeinen Bestimmungen, in 77 und 78 wird es ein bisschen aufgeteilt in das Verfahrensprotokoll, nennen sie es, und die Einvernahmeprotokoll dann im Detail. Verfahrensprotokoll, die Regelung ist ein Ausfluss vom Grundsatz von der Dokumentation, also vom Dokumentationsgrundsatz, und listet auf, welche Angaben so einem Verfahrensprotokoll müssen enthalten sein.
Genau, und dann eben im 78 gibt es Einvernahmeprotokoll, das ist jetzt also uns primär interessiert.
Ja, warte mal, ich würde den 77 ganz kurz etwas. Also was mich immer wieder stört, das ist im Litero F steht, dass der Ablauf vom Verfahren, die von der Strafverfolgung getroffenen Anordnungen etc. und die einzelnen Verfahrenshandlungen müssen festgehalten werden. Und gerade ganz am Anfang von so einem Strafverfahren ist es ja teilweise völlig unklar, wie insbesondere die Polizei auf gewisse Verdächtige kommt.
Ja, du meinst die überraschenden Verkehrskontrollen, wo dann 7 Kilo Coke im Kofferraum per Zufall gefunden werden?
Ja, genau. Also, eben weil im selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren gelten ja die Vorschriften noch nicht so. Und da wird ganz viel von diesen informellen Angaben und so werden eben in das selbstständige polizeiliche Ermittlungsverfahren geladen, um nachher nicht mehr bekannt zu geben, welcher Informant oder durch welche Quelle oder durch welchen spannenden Ermittlungsansatz oder abenteuerlichen Ermittlungsansatz man eben auf gewisse Personen gekommen ist. Das stört mich regelmäßig, aber ja, wird auch nie gehört mit dieser Kritik beim Gericht.
Ja, das ist mir mal auch, verstehe ich mal auch nicht, dass man da nicht mehr Neugier hat. Weil es kann ja auch überborden.
Es kann auch,
Entschuldigung. Überborden. Also der Strafverfolgungswille ist schon wichtig und gut, aber er darf einfach nicht über allem stehen. Und darum haben wir ja gerade eine StPO und gesetzlich vorgesehene Formen.
Okay. Sorry, ich habe dich unterbrochen, Artikel 78.
Eben, da geht es jetzt um die Einvernahmeprotokoll, was uns primär interessiert. Man hat es ja vorher schon angetönt, die Problematik, die dahinter steht und die Schwierigkeit, gesprochene Sprache in Schriftform zu überführen. Und darum ist die Empfehlung von unserer Seite nur schon aus dem Aspekt heraus, dass man im Zweifel eben keine Aussagen macht.
Genau. Absatz 2 sagt dort, dass die wesentlichen Aussagen protokolliert werden und nur entscheidende Fragen und Antworten werden wörtlich protokolliert. Und da ist halt schon, wenn man für Beiständer ist, ist schon die Aufgabe, von der Anwältin, vom Anwalt dort zu unterstützen, genau hinzuschauen. Und gerade, wie auch die Möglichkeit besteht, das geht oft vergessen, dass man die Antworten auch diktieren darf. Also gerade bei Klienten, die man gut kann instruieren kann, die viel mitdenken, kann man durchaus auch schauen, dass sie ihre Aussagen gerade diktieren, um Klarheit zu schaffen.
Ja, wobei es ist eine Kann-Bestimmung. Also man ist dann auch wieder auf das Goodwill von der Verfahrensführung abhängig.
Ja, aber in der Regel habe ich da nie ein Problem.
Nein. Ich sage nur, es ist wieder, du hast nicht den Anspruch, sondern...
Dann Absatz 5, das haben wir vorher schon kurz gehabt, man muss es, entweder wird es vorgelesen, man muss es zum Lesen vorlegen und nachher muss man es...
Visieren.
Muss man es visieren, jede einzelne Seite und am Schluss noch unterschreiben. Das Verfahrensprotokoll Die Einvernahmeprotokoll, das Visieren von jeder Seite ist eine Ordnungsvorschrift, oder? Hast du auch so im Kopf? Ist so, und aber was ist, wenn man am Schluss nicht unterzeichnet, wenn du nicht unterzeichnetes Protokoll hast? Und auch nicht Gründe für eine Verweigerung angegeben sind, wenn einfach die Unterschrift fehlt von der einvernommenen Person. Was ist das? Also ich würde sagen, es ist klar, eine klare Gültigkeitsvorschrift, aber eben, es steht nicht explizit, dass es absolut unverwertbar ist, und dann kommen wir zu unserer lustigen Rechtsprechung betreffend Verwertbarkeit. Also bei schweren Straftaten dürfte es dann gleich verwertbar sein.
Ich hatte mal den Fall, wo die Staatsanwaltschaft die gesamte Strafakte in Papierform verloren hat. Und die unterschriebenen Protokolle liegen natürlich nur in Papierform vor. Und dann haben sie noch im System quasi, haben sie es noch ausdrucken können. Aber das war natürlich nicht unterschrieben, weil sie es nicht digitalisiert haben. Das war dann auch noch lustig.
Ja gut, abgesehen davon, digitalisiert würde ja nichts bringen. Also es wäre immer noch nicht Schriftlichkeit. Eins kennt die Unterschrift.
Ja, das stimmt mit unserer StPO, aber man würde eigentlich meinen, dass im Jahr 2021, eigentlich technisch wären wir so weit, dass man das könnte.
Genau, also Stand heute, 2021, wird im Vorverfahren immer noch protokolliert, ausgedruckt, unterschrieben. Im Hauptverfahren gibt es eine Bestimmung.
Darf ich noch schnell etwas reingrätschen? In der StPO hat es sogar eine Bestimmung, die sagt, wenn man Aussagen stenografisch festhalten, dann muss man unverzüglich das in ihre Einschrift überführen. Also wir haben in der StPO eine Steno-Bestimmung.
Also in der StPO 2011 Steno-Bestimmung.
Ja. Also verrückt. Also das zeigt, in allen Bereichen ist man so technik- und zukunftsgerichtet, wenn es um Überführung geht. Aber bei eigentlich dem wichtigsten Beweismittel hat man sich bequem eingerichtet und hat sogar eine Bestimmung über Stenografie, aber verpflichtet Behörden nicht, einfach ein Tonbändchen mitzulaufen. Verstehst du nicht? Verstehe ich nicht.
Ja, aber ich glaube, da ist jetzt wirklich viel Bewegung drin, weil der Absatz 5 bis gibt ja jetzt aktuell die Möglichkeit im Hauptverfahren für Gericht, dass man ein technisches Hilfsmittel, also dass man es aufnimmt, oder? Audiomässig aufnimmt und nachher muss man nicht mehr das Protokoll unterzeichnen. Also kann man verzichten auf das Unterzeichnen vom Protokoll. Und das wird jetzt im Rahmen von der anstehenden StPO-Revision eben auch als Vorverfahren ausgeweitet.
Ja,
zwar im Sinne von einer Kernbestimmung, aber immerhin.
Ja, ich habe aber die Vernehmlassungen gesehen von den 24 Kantonen und davon sind 23 Kantonen dagegen mit dem Kostenargument, was natürlich komplett falsch ist.
Weil dann die Anwälte länger zulassen?
Nein, weil sie sich vorstellen, dann muss man siebenmal hören, die Protokolle, und jetzt hat man sie also mit abschreiben. Aber weißt, du musst sehen, die Protokollierung heute ist eine Zuspitzung zu einer Verurteilung. Also wenn du heute, wie es heute läuft, tust du den Interpretationsspielraum mit diesen schriftlichen Festhaltungen öffnen, nicht verengen. Weil du hast all das Nonverbale nicht, wo eigentlich Aussagen im Moment eindeutig machen. Aber wenn du es dann nur in Schriftform hast, wo es nicht einmal wörtlich ist, dann eröffnet das meistens den Kreis der möglichen Interpretationen immens.
Aber jetzt also in der nationalrätlichen Beratung ist jetzt der zusätzliche Artikel einigermaßen unbestritten.
Ja, ja, das ist beim Ständerat.
Aber ich glaube, man hat jetzt nur ergänzt, dass man dann das Protokoll ausfertigen und innerhalb von einer bestimmten Frist zur Unterschrift vorlegen. Mhm. Das ist eine Halblösung. Aber ich finde das gut.
Das ist gut,
du kannst durchaus ein schriftliches Protokoll haben und das Backup noch.
Ja, man muss es nicht einmal unterschrieben haben, weil wir haben es ja heute bei den Verfahren bei Jugendlichen. Da findet die Vernahme ja auch statt. Sie werden aufgezeichnet und dann gibt es so ein Stützprotokoll, das das Wesentliche festhält.
Also, du meinst insbesondere bei geschädigten minderjährigen Personen?
Mhm. Ja. Dann haben wir ja dort einmal das Protokoll und selten gibt es dann Stellen, wo man sagt, hey, Minute 34 müssen wir nochmal schauen. Also das scheint mir ein einfaches, pragmatisches Vorgehen und das ist gar nicht mehr nötig, dass man es dann zustellt und dann wieder zu einer Vernehmlassung führt, ist jetzt das Protokoll vollständig oder nicht?
Ich denke auch, das ist definitiv kein Kostentreiber. Die Vernahmen gehen viel schneller.
Und sind auch viel besser, weil du dich wirklich aufs Gespräch kannst konzentrieren und nicht Frage, Antwort, was schreibe ich jetzt genau auf?
Ja, wartet Sie einen Moment, wir kommen nicht nach. Wartet Sie kurz. Ist immer wieder.
Ja, ja. Eben, dann nach all zwei Sätzen muss die Person wird unterbrochen. Dann, wo sind wir jetzt wieder gewesen?
Genau, ja, also absurd, die Vernahmen werden qualitativ besser. Sie gehen schneller. Man kann nachher ein Abtippen vom Protokoll kann man Profis geben. Im Moment noch. Also Datatypisten. Profis geben. Und ich meine, Technik ist der Wahnsinn, was da mit der Spracherkennung im Moment läuft, und das ist Ja, also das kommt in ganz grossen Schritten. Ich habe gerade letztens einen Kollegen hat mir MS Teams gezeigt, wo eine Option hat, wo man kann live transkribieren kann. Also man redet, gerade im Moment auf Englisch, man redet und man sieht, jeder Satz ist korrekt, wird gerade protokolliert. Also die Fortschritte sind immens dort. Und insofern der Kostenfaktor, glaube ich, ist kein richtiges Argument. Ja, kommen wir zum Abschluss.
Ja, haben wir noch schnell der Vollständigkeitshalber den Artikel 79. Da geht es um Berichtigungen. Über die entscheidet die Verfahrensleitung. Da ist ja dann auch immer die Diskussion innerhalb der Einvernahmen. Da gibt es solche, die dann am Schluss nach dem Gegenlesen noch eine separate Frage auftun und sagen, die beschuldigte Person oder die Auskunftsperson wünscht Änderungen wie folgt. Und dann bezieht man sich auf die Frage 13, 14, 19, 20 und sagt, was für Änderungen gewünscht sind. Andere machen es so, dass die befragte Person gerade von Hand ins Protokoll einfügt. Andere tun dann gerade direkt im Protokoll ändern. Das handhabt jeder ein bisschen nach seinem Gusto.
Genau, ich kann es am liebsten, wenn meine Klientin oder mein Klient befragt wird, dass die Verfahrensleitung gerade direkt reinschreibt, also noch im Computer reinschreibt. Da sieht es so aus, wie wenn man das immer schon so gesagt hätte. Wenn
Auskunftspersonen, was natürlich auch möglich ist, oder? Man hat es einfach nicht richtig aufgeschrieben.
Genau, bei Auskunftspersonen und Zeugen habe ich es nicht ungern, wenn die nachher noch handschriftlich reinschreiben. Das ist ja dann ein klares Indiz, dass sie es sehr sorgfältig durchgelesen haben und dass nicht mehr gross Interpretationsspielraum bleibt für die Aussagen. Gut, kommt natürlich wieder darauf an, ob belastend oder entlastend ist etc. Aber also die handschriftlichen Korrekturen in einem Einvernahmeprotokoll sind durchaus auch eine Aussage.
Eben, also ich als Verfahrensführung würde ganz klar davon handeln, das korrigieren. Weil das zeigt ja genau, dass man das akribisch und genau gegengelesen hat, was den Wert vom Protokoll nur erhöht.
Wie meinst du das nochmal? Sorry, jetzt habe ich es nicht verstanden. Was würdest du davon ablassen?
Wenn ich Staatsanwalt wäre, ja, würde ich es ausdrucken und von Hand korrigieren. Weil das erhöht die Authentizität und das Gewicht, weil das zeigt ja, es ist noch detailliert gegengelesen worden.
Ja, ist durchaus ein Argument. Ja.
Gut. Also es ist ja nicht eine Schulaufgabe, wo es möglichst nach Reinschrift aussehen muss.
Ganz genau.
Gut, also.
Herr Staatsanwalt, schöne Woche.
Gleichfalls.